Radio Gaumenschmaus. Wir gehen Ihnen heute auf die Geschmacksnerven. Hier sind unsere Moderatoren, Moritz und Johannes.
So, hallo, wir sind wie gesagt von der Realschule aus Herschbruck, von der Johannes-Scharrer-Realschule. Und wir haben vom Bayerischen Rundfunk einen Workshop Messeradio gesponsert gekriegt. Und da möchten wir Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen. Der Johannes geht mal kurz runter zu Ihnen.
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Spaghetti.
Okay. Was ist Ihr Lieblingsessen?
Ach, das sind verschiedene.
Sagen Sie uns eins.
Zander, frischen Zander.
Dankeschön.
Der Herr mag Zander, er mag Fisch.
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Weißwurst.
Okay, danke.
So, jetzt haben wir einige gute Essen gehört. Aber diese Essen gibt es nur, weil es die Berufe aus der Nahrungsmittelindustrie gibt. Und zwei davon haben wir uns heute ganz besonders angeschaut.
Ja, das wäre zum einen der Konditor und zum anderen der Metzger.
Heute früh haben wir zu den beiden Berufen eine kleine Umfrage hier auf der Messe gemacht. Und die hören wir uns jetzt mal an.
Eine gute Metzgerei, die Ware aus dem Land verwertet.
Fleisch, richtiges Fleisch, Leberkässemmel, was alles dazu gehört.
Konditorei süß, Metzgerei Fleisch und Wurst, Konditorei kalorienreich, aber gut.
Oh, an leckere Sachen. Ich denke in erster Linie bei Konditorei immer noch an Handwerk, obwohl es ja auch Industrieausrichtungen gibt, auch in Metzgerei noch.
Konditorei an Käsekuchen, Gebäck und Brot und Metzgerei an einen Bratwurst.
Egal, ob ich an einer Metzgerei vorbeigehe oder an einer Konditorei und Bäckerei, da kommt immer das Hungergefühl, weil ich so gerne da drin bin.
So, jetzt haben wir an Sie wieder eine Frage und der Johannes wird nochmal runterkommen.
Genau. Welche Wurst essen Sie am liebsten?
Blutwurst.
Oh, Blutwurst. Welche Wurst essen Sie am liebsten?
Lyoner.
Okay, danke. Welche Wurst essen Sie am liebsten?
Eine türkische.
Okay.
Aber heute haben wir uns mit einer anderen Wurst beschäftigt. Wir haben uns mit der Münchner Weißwurst beschäftigt. Und dazu haben wir jetzt wieder ein Interview für heute Morgen.
Wie stellt man die Münchner Weißwurst her?
Da nimmt man ganz mageres Kalbfleisch, mageres Schweinefleisch, sucht sich einen weichen Speck aus, gibt ein wenig Eischnee rein, gibt Salz dazu, nimmt ganz edle Gewürze und dann kommen die Spezialitäten der Weißwurst. Das ist vor allen Dingen die Blattpetersilie, das ist das Häutelzeug und es fehlen jetzt noch ein paar rohe Zwiebel. Und wenn man das mit den richtigen Maschinen in der richtigen Reihenfolge bearbeitet und die Leute sind fachlich geeignet, dann hat man hinterher eine Weißwurst.
Und wie lange dauert es, bis so eine Münchner Weißwurst fertig ist?
Ja, da muss zuerst natürlich das Fleisch und der Speck ausgesucht werden. Da müssen die anderen Teile wie Häutelzeug, Blattpetersilie, das muss geputzt, entstängelt werden, die Zwiebel geschält werden, die Gewürze gewogen werden. Und dann hat man insgesamt noch eine Kutterzeit von einer Viertelstunde. Dann braucht es ungefähr 10, 15 Minuten, bis sie gefüllt ist und eine gute halbe Stunde, bis sie im Kessel gebrüht ist. Und insgesamt ist dann jemand ungefähr circa 3 bis 4 Stunden beschäftigt, bis so ein Würstel fertig ist.
Ja gut, das war jetzt unser Interview vom Metzger über die Weißwurst. Und Moritz, was hältst du von der Weißwurst?
Ja, Weißwurst ist persönlich meine Lieblingswurst. Aber jetzt haben wir schon genug über die Weißwurst gehört. Jetzt
richtig.
Hören wir uns nochmal einiges über den Metzger an sich an. Und dazu haben wir jetzt einen Metzger in Herrn Kleeblatt. Den dürft ihr jetzt bitte auf die Bühne bitten. Applaus! Grüß Gott. Hallo Herr Kleeblatt.
Grüß Gott Herr Kleeblatt. Sie sind vom Beruf Metzger. Was machen Sie in dem Beruf?
Ja nun, unser Beruf ist sehr vielfältig, kreativ, hat viel mit Menschen zu tun. Und wenn man die Produktion betrachtet, Sie haben von den industriellen Nahrungsmitteln gesprochen. Wenn man an Nahrungsmittel denkt, sollte man als erstes ans Handwerk denken. Nahrungsmittel aus dem Handwerk, sie werden mit viel Gefühl, mit viel Einfühlung, mit viel Freude produziert. Und das macht ganz viel aus fürs Ergebnis. Unser Beruf ist sehr beständig, die Arbeitsplätze sind sicher und wir haben viele Jugendliche mit großer Freude diesen Beruf betreiben. Er ist auch vom Einkommen her so, dass man wirklich eine Familie ernähren kann, auch in die Zukunft. Handwerksbetriebe überstehen auch die Krisen leichter. Dann haben wir natürlich mit dem Kunden zu tun. Und wenn Sie heute im Laden stehen und Ihre Produkte, die Sie mit Freude und Aufmerksamkeit produziert haben und dann verkaufen, dann läuft da etwas ab, das ganz anders ist, als wenn Sie eine Maschine bauen und irgendwann geht die aus dem Betrieb raus und Sie haben zum Abnehmer direkt, als der, der es baut hat, keinen Bezug. Also wir haben einen direkten Bezug zum Kunden, zum Menschen. Und das ist so wichtig, dass in unserem Beruf der Mensch ein ganz großer Mittelpunkt ist und eine ganz große Rolle spielt.
Und Sie haben das schon angesprochen, inwiefern spielt jetzt da die Maschine eine Rolle beim Metzger?
Wir haben natürlich, früher war das ganz anders. Wenn jemand einen Metzgerberuf gelernt hat, dann hat er groß und stark sein müssen, damit er die Tätigkeiten durchführen hat können. Da hat man noch mit Holzschlägeln das Fleisch, das Eiweiß aufgeschlossen und hat es fein zu einem Brei geschlagen und verarbeitet. Heute hat man die hochmodernen Maschinen und erleichtert das natürlich ganz erheblich. Und diese hochwertige Technologie ist auch ein Anreiz für die Jugend. Die meisten Geräte sind schon computergesteuert, sind auch Programme vorhanden, aber im Handwerk spielt einfach die persönliche Einstellung zum Produkt, bis fertig ist, eine ganz große Rolle. Nicht allein das Programm macht es.
Dann dürfte ich jetzt mal dazwischen fragen, wie lange machen Sie persönlich denn schon Metzger?
Ich habe 46 Jahre als mein Geschäft und habe vorher 7 Jahre so quasi als Knecht gearbeitet. Ich war erst Knecht, bevor ich Bauer geworden bin, also bevor ich selbstständig war. Es ist ganz wichtig, dass man in fremder Stellung war und Erfahrung sammelt und auch das Persönliche als Untergebene zuerst erfahrt, bevor man Arbeitgeber wird. Was war die Frage noch?
Wie lange Sie schon Metzger sind?
Ja, das sind 55 Jahre, mindestens, ja. 55, 56 Jahre. Ein Metzger macht heute noch Freude. Und ich kann der Jugend nur empfehlen, einen Beruf zu wählen, wo er aufgeht und Freude hat. Da erschöpft er sich nicht. Ja, die Kraft ist da.
Wenn wir jetzt schon bei der Jugend sind, wie lange dauert noch die Ausbildung zum Metzger?
3 Jahre. Außerdem ist es ein Spätlehrling, dann ist er mit 2 Jahren fertig. Er kann dann die Meistergesellenprüfung machen, kann sehr früh die Meisterprüfung machen, kann entweder sich selbstständig machen, eine leitende Stellung übernehmen oder auch studieren.
Also und das sind jetzt dann die Spezialisierungen, die Sie jetzt gerade genannt haben vom Metzger, oder gibt es andere Weiterbildungsmöglichkeiten auch noch?
Betriebsleiter, Selbstständigkeit oder er nimmt einen Weg des Studiums, also das sind die Aufstiegsmöglichkeiten.
Dann kommen wir zum Schluss noch zu einer Frage, die mich ganz persönlich interessiert, weil wir hatten ja vorhin das Thema Weißwurst. Ja. Und man sagt ja zur Weißwurst, dass man die nach 12 nicht mehr essen kann oder soll. Was hat denn das damit auf sich?
Das war früher. Früher hat man nur einen Eiskeller gehabt von der Brauerei und da hat man seine Produkte runtergekühlt. Ja? Da hat man die Eisschränke gehabt, da war das Eis drin. Jetzt war die Kühlleistung natürlich weitaus niedriger als heute die Kühlschränke, die Kühlräume, die Gefrierhäuser, das erbringen. Eine Weißwurst können Sie halt ohne weiteres am anderen Tag oder nach 2 oder 3 Tagen essen. Das Wichtigste für ein Produkt ist die Frische des Rohmaterials. Die frische Verarbeitung und die hygienische Verarbeitung, dann können Sie eine Weißwurst im Kühlschrank ohne weiteres 2, 3 Tage aufbewahren. Wichtig ist nur, dass Sie es, wenn Sie es heiß machen, möglichst bei 72 bis 74 Grad Wassertemperatur und eine Prise Salz reingeben. Das ist ganz entscheidend, weil das Wasser ja im Geschmack neutral ist und nimmt Gewürzstoffe dann raus. Und so bleibt die Weißwurst, wie sie gewürzt ist.
Okay, danke dir schon mal. Und jetzt haben wir noch Fragen mit Preise sogar vor der Metzgerei. Und ich gehe jetzt einfach mal ins Publikum.
Erst einmal einen kleinen Applaus, dass die Metzgerei hier die Preise sponsert.
So, ich frage Sie jetzt einfach mal. Wie lange denken Sie, dauert es, eine Weißwurst herzustellen? Unter einer Stunde, 2 bis 3 Stunden oder 4 bis 5 Stunden?
Eine Stunde.
Sie sagen, unter einer Stunde.
Okay, Moritz, frag mal meinen Experten, der ja hier schon vor Ort ist. Was sagen Sie?
Ja, also wenn wir den Weg gehen, der zuerst geschildert worden ist, und vom Zwiebelschälen bis hin zur Aufbereitung...
Nur die Produktion direkt.
Die Produktion direkt. Rohmaterial standardisiert, vorbereitet, ja, in einem guten Fachgeschäft, 20 Minuten. Bis sie gebrüht ist, kann man sagen, 40 Minuten.
Also ist eine Stunde richtig.
Jetzt können Sie es auf die Bühne und den Preis bitte abholen. Bitte gehen Sie mit auf die Bühne. Können Sie den Preis persönlich abholen?
Super, jawohl. Das Bravo. Ist eine schöne Kalbfleischwurst, mager, oder diese Salami. Was möchten Sie? Das ist was, die beißt sie leicht. Nehmen wir sie, auch gut. Die Holze, gell, brauchen Sie nicht auf einmal wegessen.
Gut, eine zweite Quizfrage haben wir natürlich auch noch. Hallo. Wie viele Wurstsorten gibt es? Über 50, über 100 oder mehr als 150?
Über 100.
Fragen wir mal einen Experten.
Gängig in einem Geschäft, in einem guten Fleischerfachgeschäft, weit über 100, also über 100, führt ca. 150 Sorten. Insgesamt gibt es 1500 Wurstsorten. Aber in einem gängigen Fachgeschäft, wenn man alle Regionen zusammenzählt, es gibt ja regionenmäßige Spezialitäten, aber über 150 Wurstsorten, die gängig hier angeboten werden im bayerischen Raum. Bayern ist ja für die Wurst bekannt, ist ein Wurstparadies. Und jeder, der in Bayern lebt, kann dem lieben Gott täglich danken.
So, ja, gut. Es war knapp, aber wir lassen es gelten. Ging es bitte mit auf die Bühne und holen Sie den Preis ab.
Ein mageres Produkt.
Dankeschön.
Also vielen Dank nochmal, dass Sie da waren für den Besuch.
Bravo, Applaus.
So, jetzt war jetzt der Metzger.
Jetzt haben wir so lange über die Wurst und über den Metzger geredet. Jetzt hätten wir doch gern was Süßes. Und bei was Süßen, da denkt man doch an einen Konditor.
Ja, gleich mal an einen Kuchen oder an was Süßes.
Wir haben uns aber heute mit einem Konditor beschäftigt, der was ganz Spezielles macht.
Der hat Eis gemacht.
Von Eis.
Wir sehen, Sie machen da Eis. Machen Sie verschiedene Sorten oder nur eine Sorte?
Nein, ich mache schon ca. 15 verschiedene Sorten. Überwiegend Milcheis und Fruchteis.
Also Wassereis oder so? Das
Wassereis ist der falsche Begriff, weil für Fruchteis kann man keine Milch verwenden. Die würde ja gerinnen. Und da wird natürlich Wasser hergenommen, aber dementsprechend genügend Fruchtmark, damit dieser Körper kriegt.
Und im Prinzip gehen alle Eissorten nach demselben Schema.
Ja, der Zuckergehalt muss bei allen gleich sein, bei Milcheis gleich sein und bei Fruchteis gleich sein. Man hat ja nur eine Eistheke mit einer gewissen Kälte. Und wenn jetzt da der Zucker unterschiedlich ist, ja, desto mehr Zucker im Eis ist, desto länger und desto schwieriger ist zu gefrieren. Wobei Fruchteis grundsätzlich mehr Zucker beinhaltet, weil sonst die Frucht schlecht rauskommt, wie Milcheis. Ja. Das sind die Erfahrungswerte. Und wenn ich jetzt, würde ich sagen, fast 50 Jahre Eis mache, da weiß ich schon ungefähr, wie man es machen muss.
Wenn man jetzt sich einmal auf das Schokoeis spezialisiert, was sind da so die Hauptzutaten, wenn Sie die nennen dürfen?
Also beim Schokoeis oder beim Milcheis sind die Hauptzutaten Milch, Zucker, Bindemittel, dann Sahne, Trockenmilch, Trockensahne, wird noch zusätzlich zu der Frischmilch, zu der Vollmilch zugesetzt, damit das Eis einen schönen Körper hat, damit das Eis richtigen Schmelz hat. Ja. Und Eigelb natürlich kommt dann noch rein. Das Ganze wird gekocht. Haben wir dementsprechend die Maschinen da. Und wenn der Eismix fertig ist, dann ist wichtig, dass er ganz schnell abkühlt. Das macht die Maschine.
Okay, und Sie haben Konditor gelernt?
Ja, an und für sich gehört Eisherstellung zur Konditorei. Nur in vielen Betrieben wird Eis nicht mehr gemacht. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in einem Betrieb gelernt habe, wo sehr viel Eis gemacht worden ist. Und das hat mir Spaß gemacht. Und das habe ich dann, wie ich mich später selbstständig gemacht habe, beibehalten. Ich habe das Eis eingeführt und es ist gegangen.
Okay, danke.
Bitte.
So, das war es jetzt von unserer Seite.
Das war jetzt vom Contidor. Der ist gleich am Eingang von der Halle 3 und da könnt ihr das alles auch probieren. Also wir haben es probiert und es war sehr lecker. Okay.
Jetzt möchten wir uns verabschieden und bedanken.
Vom Bayerischen Rundfunk, dass die das möglich gemacht haben. Es hat uns riesen Spaß gemacht und war auch sehr interessant.
Wir übergeben jetzt ans nächste Team, die sich mit dem Thema Auto beschäftigen.
450 PS, 250 Kilometer pro Stunde. Das lässt Männerherzen höher schlagen. Hier ist Radio Schraubenschlüssel. Schäden sehen und Schrauben drehen. Alles über Metallberufe rund ums Auto. Mit unseren Moderatoren Michaela und Sven.
So, hallo. Hallo Michaela.
Hi Sven, ich habe gehört, du hast ein neues Mofa. Wie ist es denn so?
Ja, es läuft andauernd nicht. Irgendwas stimmt nicht damit.
Hast du schon mal versucht zu reparieren?
Ja, ich habe es versucht, aber wahrscheinlich habe ich es nur noch schlimmer gemacht.
Dann geh halt mal in die Werkstatt.
Ich war in der Werkstatt, aber das hat auch nichts geholfen. Danach lief es noch schlechter.
War vielleicht der Mechaniker dran schuld?
Ja, das kann auch sein. Man muss schon aufpassen, wenn man sein Fahrzeug in die Hände gibt. Und genau zu diesem Thema haben wir Sie gefragt, was für Fähigkeiten sollte Ihrer Meinung nach ein guter Kfz-Mechatroniker haben? Und hier sind die Ergebnisse der Umfrage.
Ja, er soll sich fachlich ja gut auskennen und nicht nur Teile immer nur auswechseln, sondern sollte einmal richtige Reparatur machen können.
In der heutigen Zeit braucht man einen Mechaniker, der sehr viel von der Elektronik versteht, weil heute ja die Elektronik so wichtig ist im Auto. Und da traue ich manchem das gar nicht so zu, dass er das so beherrscht, wie man es eigentlich braucht.
Ich würde mal sagen, die Fehleranalyse ist das Wichtigste, dass er nicht nur den Computer vom Auto auslesen kann, sondern auch mit dem Auto fahren kann und weiß, was am Auto defekt ist.
Ich muss mich hundertprozentig auf ihn verlassen können.
Schnelle Auffassungsgabe ist einmal wichtig, vor allem guter Umgang mit Werkzeug. Schaltpläne muss er lesen können.
Was ich ganz wichtig finde, das ist, wenn man sich einmal verdorrt hat bei einer Diagnose, dass man dann auch nicht sagt, ach ja, und, sondern dass man das auch zugeben kann. Okay. Ehrlichkeit.
Er muss einmal rechnen können. Er braucht eine handwerkliche Hand. Er braucht ein Gespür für ein Material. Und er braucht ein gutes Auge. Ein bisschen Hirn braucht er natürlich auch. Dann haut sie.
Hey Sven, könntest du dir vorstellen, ein Kfz-Mechaniker zu werden?
Naja, ich weiß nicht wirklich viel über den Beruf, also von dem her.
Aber genau zu diesem Thema haben wir jetzt einen Experten eingeladen, der uns die wichtigsten Fragen beantworten kann.
Und hier ist Herr Andreas Hiemeier. So, die erste Frage. Welche Fähigkeiten muss man besitzen, um diesen Beruf zu lernen?
Also handwerkliches Geschick ist natürlich nötig. Dazu Kreativität in der praktischen Umsetzung. Und natürlich logisches und räumliches Denken.
Welchen Schulabschluss braucht man dafür?
Es geht eigentlich von Hauptschule bis kein Abschluss bis Realschule, also mittlere Reife, und Abitur, also Gymnasium. Man kann alles richtig haben.
Es ist ja jetzt ein reiner Jungenberuf, oder?
Nicht wirklich. Es hat sich jetzt zunehmend herausgestellt, dass im Laufe der Jahre immer mehr weibliche Bewerber das Berufsfeld betreten und ausgebildet werden.
Was gefällt Ihnen an diesem Beruf am besten und was ist daran so schwierig?
Was mir am besten gefällt, ist dieses weit ausräumige Denken sozusagen, was alles schadhaft sein könnte an diesem Fehler. Und was so schwierig daran ist, natürlich, wo beschaffe ich mir diese Informationen her? Ob ich jetzt zum Nachbararbeitsplatz gehe und eine weitere Person frage oder selber nachschaue in irgendwelche Lexikon, wo ich natürlich rausfinden muss.
Und die letzte Frage. Gibt es Möglichkeiten zur Weiterbildung oder Spezialisierung?
Da gibt es sehr viele. Es gibt den sogenannten geprüften Servicemechaniker. Es gibt man könnte einen Meister machen, dann studieren, Fahrzeugtechnik, Maschinenbau oder Wirtschaftsbau sozusagen. Und man könnte sogar international tätig werden und diesen Bachelor of Administration machen. Dann wird man international angesehen und hat sozusagen mehr Erfahrung, wie man dieses Produkt an den Kunden heranbringt.
Dankeschön.
Bitte, kein Problem.
Das war's auch schon.
Ja, wir haben jetzt auch noch zwei Reporter, die waren auch unterwegs und die haben eine kleine Reportage gemacht. Die werden wir uns jetzt einfach mal anhören.
Wir sind hier im Bereich der Karosserietechnik. Hier gibt es zwei Stände. Einmal einen Stand zum Ausbauen von Motorhauben und einen Stand zum Reparieren von Stoßstangen. Mein Reporterkollege Josef Tänzer probiert nun selbst einmal das Ausbauen der Dellen in der Motorhaube. Mit einer Art Saugnapf wurde eine Lasche an der Motorhaube befestigt. Und jetzt wurde eine Eisenstange durch diese Lasche gezogen und an die Unterseite der Motorhaube. Drückt er jetzt herum. Jetzt sieht man, wenn man mit der Stange gegen die Motorhaube drückt, ein paar Wölbungen. Somit kann man auch jetzt näher an die Dellen herangehen. Seinem Gesicht nach zu urteilen, ist es sehr kompliziert.
Ja, ich versuche gerade die Dellen mit diesem Stab auszubeulen und dadurch die Dellen wegzumachen.
Mein Reporterkollege Josef Tänzer ist jetzt beim Reparieren der Stoßstange. Über dies erzählt uns jetzt ein Profi mehr.
Also als erstes tun wir jetzt mit der Stichsäge ein Loch reinmachen und simulieren dadurch einen Riss in der Stoßstange. Danach haben wir ein Metallgitter, ein Edelstahlmetallgitter eingeflochten und heiß gemacht, dass es richtig im Plastik verschmilzt, um die Stabilität wiederherzustellen. Nachdem wir das gemacht haben, kommt dieser spezielle Kunststoff drauf und der wird jetzt so viel ausgemerzt und verstrichen, damit das Ganze zum Abschleifen nachher bereit ist. Und sobald wir es abgeschliffen haben, kann man es schon wieder lackieren. Das ist eine Kunststoffreparatur, wobei man die Stoßstange nicht einmal abschrauben muss.
So, und unser Quiz-Team hat sich einige kleine Fragen ausgedacht rund um Kfz-Berufe, die wir Ihnen im Publikum jetzt einfach stellen möchten.
Was löst man mit einem Schraubenschlüssel? Mit einem Vater, eine Mutter oder einen Onkel?
Natürlich die Mutter.
Genau, richtig.
Können Sie mir sagen, mit was man Blechbeulen behandelt? A mit Pflaster, B mit Kühlbeuteln oder C mit einem Druckhebel?
C, Druckhebel.
C, Druckhebel. Das ist richtig, dafür bekommen Sie doch gleich mal einen Bonbon.
Ja, wir haben jetzt noch ein Geräusch, das jetzt hoffentlich abgespielt wird. Wir möchten jetzt gerne von Ihnen wissen, was das für ein Geräusch war.
Anlasser.
Nein, das ist kein Motoranlasser, das wäre eine Hebebühne gewesen. Aber das macht nichts, weil Sie kriegen jetzt auch einfach mal Bonbons.
Ja, Sie möchte ich fragen, was für Fähigkeiten muss so ein zukünftiger Kfzler besitzen? Muss er A, leckere Plätzchen backen können, B, liebevoll babysitten können oder sollte er C, handwerkliches Geschick haben?
Das ist C natürlich.
C, das ist natürlich auch richtig.
Für jedes braucht man handwerkliches Geschick. Klar, Plätzchen backen, ja, ja.
Ja, Sie kriegen auch ein Bonbon.
Jetzt haben wir noch ein Geräusch. Gut, und jetzt wollen wir wissen, was das für ein Geräusch war.
Drehmomentschlüssel.
Ja, so kann man es auch nennen. Da steht eigentlich Schlagschrauber, aber das geht auch.
So, jetzt frage ich Sie. Was bedeutet das Kürzel PS? Bedeutet das A, Pumpen und Saugen, B, Pferdestärken oder C, Profisegler?
Ich vermute sehr stark Pferdestärken.
Das stimmt natürlich. Sie kriegen auch einen Bonbon. Ja.
Ja, und das war's auch jetzt schon mit unserer Moderation.
Wir bedanken uns und hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und tschüss.
Tschüss.
Radio Dreiklang. Instrumentenbauer arbeiten im Akkord. Und hier sind unsere Moderatoren. Tobias und Philipp.
Was fällt dir eigentlich zum Thema holzverarbeitende Berufe ein?
Ja, eigentlich nur der Schreiner zum Moment.
Fällt dir sonst nichts mehr ein?
Doch, der Zimmerer vielleicht, naja.
Du bist echt ein Holzkopf. Das Gleiche haben unsere Gäste heute früh gesagt, die wir heute früh befragt haben. Ja. Hören wir uns die Antworten einmal an. Was ist für Sie der typischste Beruf in Sachen Holzbearbeitung?
Der Schreiner.
Oh, weil ja, das ist natürlich schwierig. Also ich denke, es ist die Frage, ob es der Zimmerer ist oder der Schreiner ist oder ob Parkettleger ist.
Der Schreiner.
Der Schreiner.
Schreiner.
Der Schreiner.
Schreiner und Zimmerer.
Ja, tut mir leid, was soll man aus Holz sonst noch machen können?
Ja, das kannst du mal überlegen, während wir unseren ersten Studiogast begrüßen. Das ist der Aus Hansi. Ja. Woher kommen Sie?
Also, ich bin aus Hammerau, das ist in der Gemeinde Einring, Landkreis Berchtesgadener Land.
Okay, Dankeschön.
Dankeschön.
Können Sie uns einmal kurz über das Musikstück informieren, wie das funktioniert oder wie es hergestellt wird?
Also, heißen tut es, ich weiß ja nicht, ob das jedem ein Begriff ist. Das ist eine diatonische Harmonika, auch steirische genannt, Ziehharmonika, Quetschen, Wanzenpress. Also, das ist ein Instrument mit vielen Namen und es ist vergleichbar, sage ich mal, mit einem Akkordeon. Das heißt, der Ton, den man hört, entsteht genauso wie beim Akkordeon oder bei einer Mundharmonika. Das ist eine Stahlzunge, die durch Luftdruck zum Schwingen angeregt wird und dadurch entsteht der Ton. Der Unterschied zum Akkordeon ist jetzt bei der Harmonika, bei der Ziehharmonika, dass wir einen unterschiedlichen Ton haben, ob ich jetzt schieb oder ziehe. Anders wie beim Akkordeon, wo ich einen gleichen Ton habe, auf Druck oder Zug. Das ist der Hauptunterschied. Und außerdem ist dieses Instrument diatonisch. Das heißt, ich habe nicht alle 12 Töne unseres Tonsystems verbaut, sondern bin da mit dem Tonumfang wesentlich, also sehr eingeschränkt und kann auch nur spezielle Literatur mit dem Instrument spielen. Das war mal so grob die Harmonika.
Dankeschön. Okay.
Jetzt hast du mich wirklich überzeugt, muss ich sagen. Also
hören wir uns nur mal ein Stück an? Können wir es noch spielen? Dankeschön. Thank you. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, wie werden solche Instrumente gebaut? Da haben wir unseren Tonholzmann, den Andreas Paller. Darf ich einmal auf die Bühne bitten?
Hallo.
Was ist Ihr Beruf? Also wie nennt man den eigentlich?
Also mein Beruf, ich bin der Andreas Paler und ich säge Tonholz, bin also Tonholzsäger.
Was ist das Spezielle an Ihrem Beruf? Wie sind Sie dazu gekommen?
Also ich habe selber Geigenbauer gelernt und danach noch Forstwissenschaft studiert und bringe eigentlich jetzt durch dieses Tonholzsägen beide Sachen so ein bisschen zusammen. Also ich muss raus in den Wald, schaue mir die Bäume an und suche dann einzelne Bäume aus, sage, Mensch, die passen. Die werden dann umgeschnitten, eingeschnitten, aufgeteilt, gelagert und dann nach 5 bis 10 Jahren Lagerzeit baut man Instrumente draus.
Braucht man für Ihren Beruf spezielles Holz oder kann man da jedes x-beliebige Holz nehmen?
Also man könnte fast jedes Holz nehmen, aber es muss halt klingen. Also es geht um Tonholz. Also wir brauchen Fichte, für eine Geige zum Beispiel braucht man Fichte auf die Decke und Ahorn an den Boden.
Wie lange dauert die Ausbildung und wo kann man die absolvieren oder wo findet die statt?
Also ideal ist, wenn man vorher zum Beispiel Geigenbauer lernt, die kann man in Mittenwald an der staatlichen Berufsfachschule für Geigen- und Zupfinstrumentenbau lernen, dauert 3,5 Jahre und schließt mit dem Gesellenbrief ab.
Okay.
Jetzt mal eine interessante Frage, muss man für den Beruf musikalisch sein?
Es empfiehlt sich schon, weil dann versteht man die Sprache von einem Geigenbauer oder auch Musiker. Also die haben so eine eigene, sagen wir mal, eigene ja, Verständigungs-Dings. Also jeder Berufszweig hat ja so seine eigenen Ausdrücke, Sprache. Und wenn man das weiß dann, und sich da auskennt, dann ist es ganz geschickt.
Was haben Sie denn da dabei?
Ich habe jetzt hier 2 Stücke Holz dabei. Das ist aus einer Fichte rausgeschnitten. Das ist eine Geigendecke, sagt man so. Und das würde jetzt einfach mal anklopfen. Dann hört man schon, wie das klingt. Hört man, oder? Also
ja,
das, anhand von dem Ton kann man dann auch schon die Güte von so einem Holzstück beurteilen. Also der Ton soll möglichst lang klingen oder schwingen, damit er wenig gedämpft ist. Mhm. Und er soll möglichst hoch sein als Ton.
Aha.
Dann gibt es natürlich noch so optische Kriterien, dass das Holz möglichst gleichmäßig gewachsen ist, eher feinringig, nicht zu weitjährig, darf kein Ast drin sein, keine Harztasche, keine Harzgalle. Also das ist ein recht intensiver Ausleseprozess, bis man dieses Holzstück für ein Musikinstrument
alles,
dann findet.
Okay.
Dankeschön, Applaus für unseren Tonholzmann.
Dankeschön. Und viel Spaß noch.
Ja, jetzt bin ich wirklich überzeugt, dass es sowas auch gibt und ja. Wie kann man sowas lernen, also zum Beruf erlernen?
Ja, da musst du nicht mich fragen, da fragst du mal unseren Ausbildungsberufsberater, den Herrn Niedermeier. Kommt gleich. Applaus bitte für unseren Berufsberater.
So, die erste Frage, wie kann man so einen Beruf eigentlich erlernen?
Welchen Beruf jetzt? Den Holzblaser
ja, genau,
mitmachen?
Den Holzblaser.
Den kann prinzipiell jeder erlernen, der seine Vollzeit, seine Schulpflicht erfüllt hat, sprich 9 Schuljahre gesammelt hat, egal auf welcher Schule. Der kann nach der 9. Schule Hauptschule anfangen oder 9. Schule Gymnasium. Das ist die einzigste Vorgabe, die der Gesetzgeber gibt. Die Betriebe haben natürlich immer gewisse Vorstellungen, welcher Auszubildender soll es für welchen Beruf sein, brauchen wir spezielle Vorbildung. Bei dem Beruf ist es ganz schwierig zu sagen, weil es es sehr selten gibt. Da kommt es eigentlich immer auf den Einzelnen drauf an, nie auf die Schulbildung direkt.
Mhm. Braucht man irgendwelche spezielle Fähigkeiten dafür?
Also Verständnis für das Holz natürlich und in der Regel verlangen die Betriebe, dass man das oder eines der Musikinstrumente, das man später bauen kann, auch spielen können sollte. Ja,
okay. Ja, das war's für einen Berufsberater. Dankeschön.
Gerne, bitte.
Applaus bitte.
Und sind deine Fragen jetzt alle geklärt? Dann könnten wir nämlich mit dem ein kleines Quiz veranstalten.
Holen wir mal 2 Studiogäste, oder? Oder halt Gäste.
Wer traut sich? Sie?
Sie? Möchten Sie gern beim Quiz mitmachen?
Achso, da muss ich.
Thomas mit.
Die ist was
die sind alt.
Thomas einfach mit.
Zum Beispiel. Hallo?
Rein Instrumente eigentlich. Also unser ja. Fachgebiet, was mir. Kommen Sie damit?
Zwei.
Okay. An die, auf die Bühne, ja.
Einfach mitkommen, trauen Sie sich.
Danke. Applaus für die Kandidaten, bitte.
Also, wie heißen Sie?
Ich bin der Herbert.
Wie der Herbert, ein Applaus für den Herbert.
Danke.
Und Ihr Name ist?
Ilsa B.
Wie bitte?
Ilsa B.
Ilsa B.
Applaus also Herbert für Ilsa B. und Ilsa B. wir haben heute ein ganz ungewöhnliches Instrument gefunden.
Es gibt auch in Amerika, Kanada, China, Japan. Aber es ist schon das Nationalinstrument von der Schweiz hauptsächlich.
Stelle ich eine Frage an Sie, was ist das für ein Instrument?
Alphorn wahrscheinlich, oder? Alphorn?
Genau, das ist das Alphorn. Hören wir mal, ob er recht hat. Also ein Punkt für den Kandidaten 1.
Jawohl, die zweite Frage geht an Sie. Ein Instrument, von dem viele gar nicht mehr wissen, dass es eigentlich aus Holz ist. Aus Holz, ja.
Aus welchem Holz wird die E-Gitarre hergestellt?
Verschiedene Gitarren werden aus verschiedenen Hölzern hergestellt. Aus Erle, Esche, Ahorn, Mahagoni, Linde, Pappel.
Okay, und wie lange dauert es, eine E-Gitarre herzustellen?
Eine einfache E-Gitarre, so ungefähr 20 Stunden. Wenn es ein bisschen komplizierter wird, kann es auch schon mal 30, 40 oder 50 Stunden dauern.
So, und die Frage an Sie ist, wie viele Saiten hat eine E-Gitarre? 4, 6 oder 10? Was denken Sie?
Ich würde 10 sagen.
10 würden Sie sagen?
Ja.
Das ist nicht ganz richtig. Die richtige Antwort ist 6 Saiten. Aber ist okay.
Da hol ich wieder einen Punkt.
Okay, wieder eine Frage an Sie. Aus welchem Holz macht man Geigen?
Aus welchem Holz macht man Geigen? Ich habe es schon mal gewusst. Was sind ja Eschen, Birken? Nein, ist auch nicht da. Nein, muss ich passen direkt.
Oh, ob Sie recht haben, schauen wir mal.
Das ist standardmäßig Fichte für die Decke und Ahorn für den Boden. Aber natürlich gibt es da auch Abweichungen, je nach Klangvorstellung.
Okay. Da können wir leider nicht gelten lassen.
So, und die letzte Frage geht wieder an Sie. Seit wann gibt es Geigen? A. Seit 1330, B. Seit 1540 oder C. Seit 1780?
1540.
Das ist richtig. Das ist die richtige Antwort.
Haben wir unentschieden, oder?
Aber wie sie zu ihrer typischen Form mit der Delle gekommen ist, weiß auch der Experte nicht genau.
Das hat sich mehr oder weniger so entwickelt. Also den C-Bügel braucht man einfach, dass man mit dem Bogen durchkommt. Wenn der nicht da wäre, würde man dauernd in die Mitte reinhauen beim Streichen. Und es gibt ganz, ganz viel, was sich so entwickelt hat. Also das hat sich eigentlich mehr oder weniger durch Benutzung so entwickelt. Durchs Streichen braucht man einen Steg, damit man die Saiten einzeln spielen kann, braucht man eine Stegrundung. Damit man mit dem Bogen durchkommt, braucht man einen Mittelbügel, also dass der Bogen da nicht reinhaut. Das auf die Schnelle nicht wirklich zu beantworten.
So, das war das Quiz. Danke für die Teilnehmer.
Jetzt haben wir einen Gleichstand. Dann kriegen sie
zwei kleine Preise. Danke nochmal.
Ja, bitte.
Ja, das war es jetzt eigentlich für uns. Ja.
Das haben wir eigentlich nicht alleine gemacht, natürlich.
Ja, es gibt natürlich ein Team davon und es hat auch einen großen Beitrag dafür und ich möchte mir jetzt mal vorstellen.
Also von unserem Team, die Miriam, der Chef vom Dienst. Der Martin, unser Depp vom Dienst. Mit dem Axel, unser Tontechniker. Und der Flo und der Brinson, unsere Reporter. Kommt einmal auf die Bühne.
Und natürlich unsere Lehrer. Alle kommen. Und auch noch die ganze Klasse 9a.
Ja, danke nochmal fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der Messe. Dankeschön.
Und nochmal danke bei der Handwerkskammer. Ja.